Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer am zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken, mitreden.
Ja, Nachdenken, mitreden, das ist jetzt auch wieder genau das Thema. Lokaltermin, Radio FreeFM. Schönen guten Morgen wünschen wir euch. Und wir haben heute im Lokaltermin das Thema Integration von Flüchtlingen. Das Thema, was ist eigentlich, wenn jemand sich hier in Deutschland integrieren möchte? Auf der einen Seite wird das Thema gefordert. Auf der anderen Seite, wenn man dann so ein bisschen in die Praxis näher hineinschaut, hören wir, klappt das nicht so gut. Darüber sprechen wir heute eine Stunde mit meinen Gästen. Und das sind zum einen, ja, ich fange mal vielleicht mit dir an, Elena von Verein Menschlichkeit e.V., Elena Flügel. Elena hat mit mir auch schon mal vor geraumer Zeit, die genauen Daten habe ich nicht, aber jedenfalls eine Plattform gemacht. Und wir haben auch über das Thema Menschlichkeit und die Unterstützung von Geflüchteten gesprochen. Zum anderen begrüße ich ja Flüchtling als Geflüchteter aus Afghanistan in Basia Sedici. Basia, schönen guten Morgen. Auch schön, dass du bei uns bist heute bei Radio FreeFM. Und zum anderen begrüße ich meine Kollegin Eva-Maria Glade-Braun. Eva, grüß dich, guten Morgen.
Ja, hallo.
So, das ist also gut. Ach so, natürlich. Mein Name ist Michael Trost. Und ja, Eva wird, glaube ich, heute mehr so den Kompetenzpart spielen. Ich die Fragen stellen, so haben wir gerade gesprochen. Weil Eva ist auf dem Gebiet ja auch tätig. Eva, du bist ja auch in Thema der Initiative Stopp Abschiebung nach Afghanistan sehr aktiv und sehr engagiert. Und insofern ist das auch ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt.
Ja, und ich bin auch Mitglied des Flüchtlingsrats, also der ja eigentlich als sehr alteingesessener Verein in Ulm solche übergeordnete Institution ist. Und da hat sich dann irgendwann diese Initiative Stopp Afghanistan gebildet. Und wie es dazu kam, das werden wir heute sicherlich noch hören.
Mhm. Ja, machen wir noch mal ganz kurz, zwar keine große Vorstellrunde, aber ganz kurz eine Einordnung vielleicht. Elena, fangen wir mit dir an. Menschlichkeit e.V., vielleicht umschreibe ganz kurz, was ihr in Menschlichkeit für die Geflüchteten tut, wie ihr euch engagiert, so deine Funktion, in welcher Rolle du also hier bei uns heute Morgen bist.
Okay, danke, dass ich da sein darf. Ich bin die Elena, ich bin 26 Jahre alt und im Vorstand tätig beim Verein Menschlichkeit Ulm. Unser Verein kümmert sich zum einen um geflüchtete Personen, so im Alltag. Wir machen Begleitung zu Behörden, Begleitung zum Jobcenter und so weiter. Zum anderen bieten wir auch verschiedene Projekte an zum Deutschlernen und um einfach besser in die Gesellschaft reinzukommen. Also wir versuchen, Möglichkeiten zu schaffen, wo sich Leute kennenlernen können und einfach gegenseitig verstehen, Verständnis aufbauen. Und einfach eine Plattform, wo sich Leute gegenseitig kennenlernen können.
Ja, Basia, dann kommen wir zu dir. Du bist derjenige, um den es dann schwerpunktmäßig heute geht. Wir haben mal, beziehungsweise Elena hat mal exemplarisch deinen Fall heute ja ins Thema mitgenommen hier in die Sendung. Wir sprechen damit über eigentlich das, was dir momentan so begegnet. Aber damit die Menschen ein klein bisschen mehr über dich wissen, würde ich sagen, erzähl mal ein bisschen über dich. Seit wann bist du hier überhaupt? Wer bist du? Was hast du bisher gemacht? Woher kommst du? Stellen wir dich mal vor, damit jemand, der uns zuhört, auch weiß, wer der Basir ist.
Dankeschön. Mein Name ist Siddiqui Abdulbasir. Ich komme aus Afghanistan. Ich bin fast 21 Jahre alt und wohne in Unterhaichingen. Momentan gehe ich in die Schule und mache ich Hauptschulabschluss. Und im Februar bekommen wir das Hauptschulabschluss. Und das ist das Ende im Februar. Und ich möchte gern nächstes Jahr eine Ausbildung machen. Und mein Traumberuf war Notfallsanitäter und auch Feuerwehr. Aber ich versuche nächstes Jahr eine Ausbildung zu machen. Aber egal, Notfallsanitäter oder Feuerwehr, aber bestimmt nächstes Jahr.
Also du möchtest auf jeden Fall einen Beruf ergreifen, bei dem es auch darum geht, Menschen zu helfen. Du bist seit 2 Jahren, sagtest du, dann schon hier. Du hast schon, wie wir auch hören, perfekt Deutsch gelernt. Das heißt, wie war dann deine bisherige Zeit inhaltlich? Also du hast gesagt, du machst gerade dann einen Hauptschulabschluss. Also du bist gekommen, wahrscheinlich erstmal irgendwo eine Zwischenunterkunft gekommen und dann nach Ulm, oder erzähl mal ein klein bisschen, oder genau auch wie deine Fluchtgeschichte ist, wie das alles so gelaufen ist, dass wir ein klein bisschen mehr über dich erfahren oder über deine Geschichte.
Ja, als ich nach Deutschland gekommen bin, war ich erst in einer anderen Stadt und da habe ich gar nichts gelernt und da war ich 4 Monate auch in Neu-Ulm in der Halle. Und da ich ein bisschen im Internet Deutsch gelernt und dann bin ich nach Unterenschingen gegangen und da habe ich auch 2 Monate Deutschkurs gemacht. Also dann war ich auch bei Didaktika Deutschkurs.
Und das ist eine Sprachschule.
Sprachschule, ja. Und da habe ich auch mein B1 gemacht und dann bin ich direkt an der Voss Fachoberschule gegangen.
Die Fachoberschule in Neu-Ulm.
Jetzt bin ich auch in der Fachoberschule.
Ja. Auf jeden Fall, du fühlst dich gut integriert. Du machst deinen Schulabschluss gerade und hast dich soweit in Ulm, Neu-Ulm auch gut eingelebt. Kann man das so sagen, oder?
Ja.
Hast du schon dann wahrscheinlich auch im Bereich, wahrscheinlich bei Menschlichkeit, schon viele Freunde irgendwo gefunden, mit denen du dann irgendwo Freizeitaktivitäten entfalten kannst, dich schon irgendwo, ja, ich habe gestern gehört, ihr hattet ein Fußballturnier, irgendwo da engagieren kannst, also sprich, gibt es da schon, ja, einen Kreis, wo du dich dann wohlfühlst, wo du mit den Menschen dann auch, ja, Unternehmungen machen kannst?
Ja, ja, ich war gestern auch in einem Fußballturnier in Böfingen. Und es war 12 Mannschaften und ich spiele gern Fußball und auch Volleyball und Tischtennis und wir haben 3. Platz gewonnen.
Aha.
Und in 12 Mannschaften.
Ja.
Das war sehr gut.
Mhm. Ist Fußball auch in Afghanistan sehr populär, oder?
Ja,
ja?
Genau. Die Leute mögen Fußball, also Fußball schauen und Fußball spielen.
Ah ja.
Ja,
und gucken dann auch deutsche Nationalmannschaft wahrscheinlich, weil Weltmeister.
Ja, oder? Genau.
Na prima, okay. Ja, so, dann...
Vielleicht kannst du noch erzählen, was du dein Übungsleiterschein machst.
Ja, und ich begleite auch eine Volleyballmannschaft, so Kindersport. Und ich war auch in München eine Woche. Ich habe dort mein Übungsleiterschein gemacht und spiele ich auch so 2-mal in der Woche Volleyball und 1-mal in der Woche Taekwondo. Also ich passe die Kinder auf und ja.
Sehr schön.
In Talfingen.
Mhm. Versuchen mal vielleicht ein klein bisschen Überblick zu geben. Eva, da bist du jetzt auch Spezialist. Mhm. Aktuell Geflüchtete in Deutschland. Wir haben schon mal im Mai Zahlen genannt. Wir haben auch für den Raum Ulm versucht, so ein bisschen einen Überblick zu geben, woher kommen die Menschen, wie viele Menschen sind aktuell bei uns. Vielleicht hast du einen Überblick, was sich seit Mai und auch im Hinblick, wir hatten damals gesagt, naja, Bundestagswahl steht vor der Tür, das hat in Bezug auf die Politik auch eine gewisse Bedeutung. Vielleicht versuchen wir mal ein Update zu geben, was hat sich denn in Bezug auf Menschen, die gekommen sind und irgendwie generell an Veränderungen seit dem Mai, seit wir am 14. Mai die letzte Sendung gehabt, wo es um dieses Thema ging. Was ist denn so der Ist-Stand? Kannst du da vielleicht mal einen kurzen Einblick geben?
Also ich würde jetzt eher sagen, dass es im Moment ein Stück weit stagniert.
Mhm.
Und es ist nicht so, also Ulm ging ja dann davon aus, dass jetzt immer weniger und immer weniger kommen, aber auf alle Fälle, natürlich sind es weniger als 2015, 2016, aber es sind doch, kommen im Monat, also das war Stand Oktober, da kamen rund 100 Flüchtlinge noch in Ulm an. Also es waren mehr, als man eigentlich dachte. Aber, und das ist natürlich für die Geflüchteten positiv, man kann jetzt bald, also das Land hatte ja mal festgelegt, eben in der Gemeinschaftsunterkunft 7 Quadratmeter pro Geflüchteten und das kann man jetzt bald einhalten. Also das war ja eine Zeit lang, dass das eben nicht eingehalten werden konnte. Und dann ist es gerade durch die Bundestagswahl ein Stück weit stagniert, weil keiner wollte eigentlich irgendwie sich irgendwie positionieren, weil es könnte ja wieder Wählerstimmen kosten. Und ich meine, da muss ich jetzt mal sagen, die einzigen, die sich dann wirklich hundertprozentig für Geflüchtete eingesetzt haben in ihren Programmen, waren Linke und Grüne. Und dann war es eigentlich so, durch diese Jamaika-Koalitionsverhandlungen, dass dann leider auch die Grünen eben ein Stück weit diese magische Zahl 200.000 eben anerkannt hätten, mit fadenscheinigen Begründungen, würde ich sagen. Auf der anderen Seite haben sie jetzt wenigstens die Möglichkeit wieder, weil eins der ganz wichtigen Punkte war eben der Familiennachzug, der den Grünen ganz wichtig ist, der uns ganz wichtig ist als Linken und der eigentlich jetzt auch der SPD wichtig ist. Und ich hoffe, dass die SPD da jetzt nicht in den Koalitionsverhandlungen einknickt. Denn der Familiennachzug ist ganz wichtig, wenn sich jemand hier vor Ort integrieren möchte, dass er einfach sein soziales Umfeld da hat. Und das ist ja auch so, dass die Familie für die Menschen gerade eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle spielt, ein Anker ist vor Ort. Und ich kann mich erinnern, wenn ich jetzt mal einen Bogen zurückschlage, ich kenne ja die Zeit noch sehr gut, die DDR-Zeit, als Leute geflüchtet sind. Und als es der Bundesregierung eben wirklich ganz wichtig war, dass die Familien eben auch rausgeholt wurden und sich dafür eingesetzt haben, dass die Familien kommen konnten. Und diesen Einsatz, den würde ich mir jetzt auch wieder wünschen. Und leider konnte ich nicht dabei sein, deshalb fand ich auch diese Mahnwache, die in dieser Woche stattfand, am 7. Dezember. Einmal war das, glaube ich, vor der Diakonie, wozu, ich glaube, Caritas hatte dazu aufgerufen, sehr wichtig, um da einfach eben Farbe zu bekennen. Das ist eins der allerwichtigsten Punkte.
Basti, wie ist das in deinem Fall? Du bist ganz allein gekommen oder hast du irgendwie noch Verwandte, Bekannte, Familienangehörige mitgebracht? Wie ist das jetzt in deinem Fall?
Also ich wollte mit meiner Familie zusammenkommen, aber wir haben dich unterwegs getrennt. Also ja. Meine Familie war in einem anderen Auto und ich war in einem anderen Auto und zwischen in den Iran und in der Türkei, Pakistan im Grenz. Wir haben sich getrennt und meine Familie sind zurück nach Afghanistan gegangen.
Und geschickt worden?
Ja, oder? Geschickt worden, ja. Also geschickt worden und dann bin ich weiter
alleine. Das heißt, gekommen. Du bist allein, du bist hier alleine.
Und meine Familie sind jetzt in Pakistan und die konnte nicht in Afghanistan mehr leben.
Wo aus Afghanistan stammst du her eigentlich?
So in Loga.
Süden, Nordmeer oder ist glaube ich jetzt nicht so?
Ja. Süden.
Süden.
Ja.
Ja.
Es ist nicht ganz weit von Hauptstadt.
Eva, wie viel, ich war gerade noch bei den Zahlen und bei der Gesamtlage, sagen wir mal, wie viele von den Menschen, die aktuell in Ulm sind, wie viel etwa haben wir denn geflüchtet, sind momentan aus Afghanistan oder wie viel aus Syrien? Hast du da so einen groben Überblick? Schwierig, oder?
Natürlich ist immer noch der größte Teil aus Syrien.
Ja.
Und dann würde ich sagen, die nächstgrößere Gruppe kommt aus Afghanistan. Und was wir eben wirklich im Fokus haben müssen, sind eben die vielen Leute, die aus Afrika jetzt kommen.
Oh ja.
Und die natürlich auch mit ganz anderen Problemen noch kommen als die Leute eben aus Syrien und aus Afghanistan. Also da muss man wirklich eben sehr viel leisten zur Integration und wie das aussieht, da werden wir wahrscheinlich nachher noch drüber sprechen.
Elena, du hast ja auch sehr, sehr viel im Umfeld von Menschlichkeit mit Flüchtlingen zu tun. Wie ist dort die Lage? Sind das dann überwiegend auch jüngere Menschen, auch Alleingeflüchtete, ja. So ähnlich wie jetzt der Fall von Basir? Ist das die Mehrheit? Ist das
80%.
80%. In welchem Alter ungefähr sind dann die Menschen?
Zwischen 20 und 30.
Also alle eigentlich in einem Alter, wo man sagen muss, die sind in einer Ausbildung oder bräuchten eigentlich eine Ausbildung.
Ja.
Das heißt, wenn sie die Ausbildung nicht kriegen, dann sitzen sie hier und vertrödeln effektiv ihre Zukunft und die Zeit. Und ist also ein brisantes Thema, also genau. Weil die überwiegende Zahl der Menschen eigentlich genau in diese Altersspanne fällt.
Ja.
Und ja, du betreust oder ihr betreut überwiegend auch Menschen, aus welchen Ländern kommen die?
Syrien, Afghanistan, nicht mehr ganz so viele Afrikaner, aber ja, Syrien und Afghanistan.
Aha. Ja. In der aktuellen Diskussion um Abschiebung und um sichere Herkunftsländer und so weiter und so fort, was bekommt ihr derzeit mit? Wie ist dort die Situation?
Also ich habe das Gefühl, dass es ein viel strengerer Kurs gefahren wird, in der letzten Zeit im Gegensatz zu früher. Ich habe den Eindruck, dass da ganz arg auf rechtspopulistisches Gedankengut irgendwie geachtet wird, dass man da irgendwie Angst hat, diese eine Gruppe nicht zu befriedigen. Mhm. Und dass es teilweise aber auf eine Art passiert, die nicht transparent ist, die irgendwie willkürlich ist, und das macht mich als Helfer schon auch wütend, weil man versucht, den Leuten zu helfen, sie möchten sich integrieren und es werden ihnen aber so dermaßen viele Steine in den Weg gelegt, dass es teilweise überhaupt nicht möglich ist.
Das heißt, es herrscht eine gewisse Beliebigkeit aus deiner persönlichen Erfahrung, es wird nicht auf das Schicksal der einzelnen Menschen geschaut, es wird nicht auf die vielleicht positiven Entwicklungen, auch im Bezug auf Integration, auch auf Ausbildung und dass jemand zum Beispiel, der, wie jetzt zum Beispiel bei Sie sagt, der im Prinzip eigentlich für die Gesellschaft da ist, er möchte als Notarzt oder als in irgendeiner Form Helfer, da wird gar keine Rücksicht genommen, sondern es werden einfach nur Zahlen angepasst. Genau. Kann man das so sehen, dass dort pur nach Zahl, ohne Ansinnen, ob jetzt das an der Stelle vielleicht sinnvoll wäre, hier Menschen zu behalten, weil sie sich integriert haben, weil sie in der Ausbildung sind, dass einfach nur Zahlen reduziert werden und das in allen, Fragezeichen, allen Bundesländern überall gleich, oder?
Nee, also vor allem Bayern fährt da einen relativ harten Kurs. Bayern und ich glaube Sachsen sind da relativ hart.
Ja. Und wir in Baden-Württemberg können uns da auch nicht gerade irgendwie ein Ruhmesblatt anheften. Also wir sind auch ziemlich rigide mit Abschiebungen und ja, da sollten wir wirklich hinterher sein. Und in dieser Woche, ich glaube am 6. Dezember, ist wieder ein Flugzeug nach Afghanistan gestartet von Frankfurt aus. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob da noch Leute aus Baden-Württemberg eben mit drin waren. Aber es wird weiter abgeschoben. Und das ist eigentlich auch die Aufgabe eben jetzt von uns, wenn wir den Leuten helfen. Also meistens kommt die Ablehnung, dann muss dagegen Einspruch erhoben werden, dann muss danach die Klage ausgefertigt werden, damit überhaupt noch irgendeine Chance besteht, damit man gucken kann, gibt es dann noch die Möglichkeit, irgendwelche Rechtsmittel auszuschöpfen. Und da muss ich sagen, dass gerade die Rechtsanwälte, die Ausländerrecht machen, hier in Ulm absolut überfordert sind im Moment.
Weil sind ja nur zwei.
Ja.
Also vielleicht kann ich das einfach mal exemplarisch an seinem Beispiel erklären, dass es auch die Zuschauer, die jetzt vielleicht nicht so viel mit dem Thema zu tun haben, reinkommen. Also der Basia hat, wenn man nach Deutschland kommt, muss man einen Asylantrag stellen, muss dann meistens relativ lange warten und dann wird man zu einem Interview eingeladen, zu einer Anhörung. Die Anhörung findet beim Bundesamt für Migration und Flucht statt. Danach wird eine Entscheidung gefällt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder der junge Mann oder wer auch immer wird als Flüchtling anerkannt. Oder das wären dann 3 Jahre. Oder er bekommt einen subsidiären Schutz, das wäre 1 Jahr. Oder
den Begriff sollte man vielleicht erläutern, subsidiärer Schutz, was das genau bedeutet.
Subsidiärer Schutz heißt zum Beispiel, dass es Krieg gibt im Land und man deswegen nicht...
Mhm. Also es gibt besondere Schutzbedürftigkeit.
Genau, verschiedene Gesetzesgrundlagen, die verschiedenen Anerkennungen. Und dann gibt es eben die dritte Möglichkeit, dass man eine Ablehnung bekommt. Die Ablehnung kommt dann direkt mit, wir möchten gerne, dass Sie das Land verlassen. Gegen diese Ablehnung kann man dann Klage einreichen. Der Basir hat dieses Jahr diese Ablehnung bekommen. Gerade im Moment bekommen eigentlich alle Flüchtlinge aus Afghanistan diese Ablehnung. Ist auch relativ egal, was sie in diesem Interview sagen oder welche Beweismittel sie vorlegen. Also ich kenne viele, die haben wirklich eine ganz starke Beweisgrundlage, dass sie politisch oder von der Taliban verfolgt worden sind. Der Bruder ist gestorben und alles. Und trotzdem bekommen sie eine Ablehnung. Genau, dann legt man eben gegen diese Ablehnung, kann man Klage einlegen mit einem Rechtsanwalt. Das hat der Basia auch gemacht. Und dann kommt der ganze Fall vor Gericht. Dann muss man vor Gericht nochmal das erklären. Und dann entscheidet eben nochmal das Gericht, ja oder nein. So, in seinem Fall und in wieder vielen, vielen Fällen von Afghanen entscheidet das Gericht oft nein, weil man eben das Gefühl hat, da kommt auch viel Druck von oben. Genau, und dann kommt man eben als Abgelehnter dann in den sogenannten Duldungsstatus. Also man hat dann eine Duldung und diese Duldung geht eben so lange, bis ein Abschiebetermin feststeht. Jetzt ist das in manchen Ländern, zum Beispiel in vielen afrikanischen Ländern so, dass es kein Rücknahmeabkommen gibt. Das heißt, Menschen ohne Pass können nicht abgeschoben werden. Im Fall Afghanistan ist es allerdings so, dass Europa mit Afghanistan da einen Deal ausgemacht hat. Und zwar hat Europa an Afghanistan 14 Milliarden Euro, glaube ich, bezahlt, um eben ihnen irgendwie beim Aufbau zu helfen. Im Gegenzug dazu sollen aber die afghanische Regierung eben ihre Flüchtlinge wieder zurücknehmen. So sieht es jetzt gerade aus. Das heißt, man kann eben abgeschoben werden. Im Moment ist es allerdings so, dass normale Afghanen nicht abgeschoben werden, sondern nur die, die entweder kriminell sind oder sich nicht um ihre Passbeschaffung kümmern.
Aber wo fängt kriminell an? Und das ist natürlich dann die nächste Frage.
Genau. Und wo fängt Identitätsverweigerung an? Das ist auch nochmal sowas. Also da wird auch sehr schwammig mit diesem Begriff umgegangen. Zum Beispiel bei der Zentralen Ausländerbehörde in Augsburg hat uns die Dame erklärt, dass es da so einen Point of No Return gibt. Also die Leute werden aufgefordert, einen Pass zu beschaffen. Und wenn sie dem nicht nachkommen, kommen sie irgendwann mal auf so eine schwarze Liste, die der Identitätsverweigerer, und damit können sie dann quasi, werden sie dann abgeschoben. Allerdings wird es teilweise eben, kommen sie auch oft auf die Liste, wenn sie sich drum kümmern, weil sie vielleicht irgendeine Frist verpasst haben oder weil es irgendwie zu lange dauert oder weil es zum Beispiel gar keine Nachweise gibt. Also es gibt auch Leute, viele, die zum Beispiel im Iran aufgewachsen sind, die gar keine Geburtsurkunde zum Beispiel haben. Wie sollen die da dran kommen? Ja, also das ist ein ganz, ganz kompliziertes Verfahren. Es ist enorm willkürlich und also niemand weiß, wann man jetzt auf dieser Liste draufsteht, und das herrscht einfach eine riesengroße Angst. Und im Fall von Basir, also Basir versucht gerade eben an diesen Pass zu kommen. Wir haben jetzt seine Geburtsurkunde, müssen wir jetzt nochmal nach Afghanistan schicken, weil ein Stempel fehlt. Also muss man sich auch vorstellen, wir müssen jetzt die Geburtsurkunde, die originale Geburtsurkunde wieder zurückschicken. Da muss es dann gestempelt werden, dann muss es von dort wieder zurückgeschickt werden und dann kann er erst den Pass beantragen.
Dauert wahrscheinlich 2 Monate und länger.
Das wird ewig dauern und wir wissen nicht, wann in diesem Zeitraum irgendwann vielleicht die Zentrale Ausländerbehörde sagt, so, jetzt dauert uns das zu lange, jetzt steht er auf der schwarzen Liste. Keine Ahnung.
Ist aber dokumentiert, dass in Bezug eben, weil du sagtest, dieses Identität zu weigern, ist denn dokumentiert, dass diese Aktivität läuft, dass gerade dieser eine Stempel eingefordert wird, dass auf dem Postwege auf jeden Fall versucht wird, das zu reichen. Das ist auf jeden Fall, kann man nachweisen.
Ja klar, also wir versuchen da schon auch mit unserer Sachbearbeiterin dort immer im Kontakt zu bleiben, damit die weiß, was wir gerade tun. Aber das kann halt auch nicht jeder Geflüchteter. Also nicht jeder spricht so gut Deutsch oder weiß, dass er das machen muss oder hat einen Ehrenamtlichen, der ihm dabei hilft. Und da kommen viele halt einfach dann auf diese Liste. Neulich ist dann einer, wollte dann seine Geburtsurkunde abgeben und stand dann eben schon auf dieser Liste, ist dann zur Zentralen Ausländerbehörde gefahren und wurde direkt eingebuchtet. Ja, also wurde dort direkt in Haft genommen.
Mit welcher Begründung?
Weil er eben auf dieser Identitätsverweigererliste stand und dem nicht nachkam, da seine Identität zu beweisen oder zu lange dem nicht nachkam. Und dann, als er es machen wollte, war das dann egal.
Ja, und dasselbe ist ja auch mit Afrika. Und das ist sogar zum Teil noch schwieriger, da überhaupt irgendwelche Papiere zu bekommen. Und ich habe es auch schon selbst gesehen, dass Leute, die wirklich ihre Identität nachweisen wollten, Papiere hatten, wo der Name 3 oder 4 Mal anders geschrieben wurde. Und das wird dann meistens zu Ungunsten des Geflüchteten ausgelegt und nicht irgendwie, dass vielleicht zwischendurch mal das falsch beurkundet wurde. Nee, das sind dann so, aha, da will jemand irgendwas verschleiern, was oft überhaupt nicht der Fall ist.
Wobei es wahrscheinlich auch gar nicht ganz einfach ist, weil Urkunde ist dann in anderen Ländern von anderen Behörden in unterschiedlicher Sprache und Schrift wahrscheinlich
genau,
auch verfasst.
Genau, das ist ja dann noch der nächste Punkt, das dass die dann immer übersetzt werden müssen und auch diese Übersetzung auch beurkundet werden muss und so. Also das, ja, da sind eben ziemliche Hürden, um da weiterzukommen.
Genau. Und das nächste Thema ist dann Ausbildung. Also es gibt, der Bassi möchte ja zum Beispiel gerne eine Ausbildung machen. Es gibt in Deutschland die Regel seit August 2016 mit dem Integrationsgesetz, die nennt sich 3+2 Regelung im Volksmund, dass man, wenn man eine Ausbildung hat, man 3 Jahre während der Zeit der Ausbildung eben geschützt ist vor Abschiebung und die 2 Jahre danach, wenn man dann in dem Betrieb weiterarbeitet, auch. Wir sind zur zentralen Ausländerbehörde gegangen und haben gesagt, hier, liebe Leute, der Bassi hat jetzt eine Duldung bekommen, möchte aber gerne nächstes Jahr eine Ausbildung machen. Wie sieht es denn aus? Und da hat uns die zentrale Ausländerbehörde eigentlich relativ deutlich, auch schriftlich, deutlich gemacht, dass wir das im Endeffekt vergessen können, dass sie uns das nicht, dass sie ihm das nicht bewilligen werden, weil er ja schon vollziehbar ausreisepflichtig ist, auch wenn er im Moment nicht abgeschoben wird. Ja.
Das heißt, er hat diesen Geduldet-Status.
Genau, er hat diesen Geduldet-Status. Er ist vollziehbar ausreisepflichtig, so nennt sich das. Laut ihrer Definition wurden aufenthaltsbeendende Maßnahmen schon getroffen.
Aufenthaltsbeendende
Maßnahmen, das klingt immer so, als würde man irgendwie einen Mallorca-Urlaub beenden. Das ist etwas, was ganz verschieden interpretiert wird in den verschiedenen Bundesländern. Also aufenthaltsbeendende Maßnahmen in Berlin heißt zum Beispiel, der sitzt schon fast im Flieger. Ja, da ist schon das Ticket gebucht. In Bayern heißt es, die zweite Ablehnung vom Gericht ist da. Ne? Und das finde ich sehr, sehr ironisch. Also, dass man eine Person, die so integrationswillig ist, die so gerne eine Ausbildung machen möchte und weiterkommen möchte im Leben, schon vorher sagt, nö, das bewilligen wir nicht, das möchten wir nicht bewilligen. Ja, also, was möchten Sie denn noch? Da versucht man sich zu integrieren. Seine einzige Möglichkeit jetzt ist im Endeffekt dann auf die Abschiebung zu warten. Super. Mhm.
Wie ist das vom Rechtlichen heute geregelt, Eva? Es muss ja irgendwo rechtliche Grundlagen geben. Fehlt uns an der Stelle vielleicht doch ein Asylrecht? Ist das Thema rechtlich einfach, müsste dort was geschehen? Müsste man an der Stelle Einwanderungsrecht nicht, Asylrecht, das gibt es ja, aber ein Einwanderungsrecht, müsste man an der Stelle rechtlich was tun? Sind wir da an der Stelle, haben wir ein Defizit, was das angeht? Weil solche Beliebigkeiten müssen ja natürlich irgendwo auf rechtlicher Grundlage irgendwo beruhen, offensichtlich. Aber wenn man jetzt mal sachlich die Sache anschaut, passt und stimmt da was nicht, oder?
Die Ausführung des Gesetzes ist Ländersache. Das heißt, jedes Land kann da seine eigenen Gesetze, sage ich jetzt mal, machen. Und deshalb gibt es auch diese Unterschiede, wie rigide die Länder das handhaben. Dann ist es auch, das kommt jetzt auch drauf an, wie das Land das handhabt, wie kriminelle Geflüchtete. Da haben wir ja gerade drüber gesprochen, dass nur kriminelle Geflüchtete eigentlich abgeschoben werden können. Und dann muss auch rechtlich festgelegt werden, wo fängt der kriminelle Geflüchtete an, bei welchem Delikt. Natürlich, wir sollten eigentlich wirklich zum alten Asylrecht zurückkehren, was wir mal hatten, dass nämlich wirklich jeder, der es braucht, bei uns Schutz bekommt. Und wenn wir jetzt zum Einwanderungsgesetz kommen, das ist natürlich jetzt in aller Munde, ein Einwanderungsgesetz wäre insofern gut, wenn ein Einwanderungsgesetz nicht in bestimmten Ländern nur versucht, den Rahmen abzuschöpfen und dann eigentlich die Fachkräfte so zu uns holt, die eigentlich dort in den Ländern wirklich gebraucht werden, sondern dass wir da im Prinzip auch ein Stück weit uns einbringen, indem wir eben hier Leute, die gewillt sind, eine Ausbildung zu machen, die gerne sich hier integrieren möchten, dass man denen auch die Chance gibt. Weil ich meine, man nimmt ja durch diese Handhabung der Gesetzlichkeiten, wie eben auch in dem Fall, man nimmt denen eigentlich die ganze Motivation, sich hier einzugliedern. Und wenn wir sagen, wir bilden die Leute hier aus und die können eine bestimmte Anzahl von Jahren hier arbeiten, dann gehen Sie vielleicht auch irgendwann, wenn sich die Umstände gebessert haben, eben in Ihr Land zurück und bringen dann natürlich einen großen, großen Fundus an Wissen mit und können Ihrem Land auch helfen. Ein Einwanderungsgesetz, was nur auf Fachkräfte auszielt, das würde uns helfen. Wir könnten da wirklich noch mehr abschöpfen. Wir könnten aber würde den Ländern und den Menschen dort überhaupt nicht helfen.
Ich glaube, woran es vor allem mangelt, ist an dieser Transparenz. Also ich habe oft das Gefühl, dass diese Gesetze, also erstens ist es enorm kompliziert, es ändert sich alle 5 Minuten und man blickt gar nicht mehr richtig durch. Also wie sollen die Geflüchteten das selber verstehen, warum? Also viele haben natürlich eine wahnsinnige Angst, zum Beispiel diesen Pass zu beschaffen. Die haben eine wahnsinnige Angst, im Heimatland da irgendwie zum Konsulat zu gehen und diesen Pass zu beschaffen. Aber zum Beispiel im Fall Afghanistan ist es ja jetzt absolut notwendig, dass sie diesen Pass beschaffen, weil sie sonst eben auf diese Liste kommen und dann erst recht abgeschoben werden können. Ne? Aber es wird gar nicht richtig kommuniziert, da fehlt Transparenz und eben auch in diesen Gesetzen wird es nicht einheitlich durchgeführt.
Mhm. Oft scheitert es ja schon in der Anhörung, ja, dass der Anhörende eigentlich überhaupt nicht die Lage in der Lage ist einzuschätzen.
Auch oft gar nicht die Kompetenzen haben.
Nee, ja, überhaupt
du kannst
nicht
mal von deinem Interview erzählen. Mhm. Erzähl mal was.
Ja, wie das konkret Anhörung vielleicht so mal abgelaufen ist, wie du dann
er
konkret...
Hat da, ja? Wo der gelacht hat.
Ja, also ich war bei meinem ersten Anhörung in Augsburg.
In Augsburg war das,
in
ja.
In Augsburg, ja. Und es hat vier Stunden gedauert.
Am Stück?
Ja. Ja.
4 Stunden am Stück eine Anhörung.
Ja. Und ich habe meine alle Geschichte erzählt und der Mann hat immer gelacht, aber und ich war so sauer und ich habe zum Übersetzer gesagt, sag bitte ihm, warum lacht er? Ist meine Geschichte lustig oder was? Und der Mann hat gesagt, jeder sagt sowas. Mir ist egal, wer sagt was, aber das ist mein Problem und ich sage meine Probleme, ich erzähle meine Geschichte. Und der hat es alles lustig genommen.
Hm. Wobei persönlich würde ich sagen, wenn jetzt viele Menschen aus Afghanistan geflohen sind, auf dem gleichen Wege möglicherweise, erzählen ja natürlich auch Gleiches, weil letztendlich ist es das gleiche Schicksal, natürlich, und die gleiche Not. Insofern ist das ja nicht außergewöhnlich, würde ich jetzt sagen.
Richtig. Ne? Und solche Geschichten, ja, wie dort in dem BAMF bei der Anhörung passiert, das hören wir andauernd. Mhm. Also dass dann der Übersetzer nicht gut übersetzt, dass das Protokoll, das dabei gemacht wird, nicht wieder rückübersetzt wird, dass dann ganz viele Fehler drin sind. Was
bekommt
dann,
man das zum Check irgendwo?
Genau, man bekommt es eigentlich am Ende und es wird einem nochmal rückübersetzt und dann muss man es eben unterschreiben. Oder auch, also ich merke das selber, wenn ich mit Geflüchteten spreche, wenn man dann halt, also allein was Fragetechniken angeht, ist das natürlich was anderes, wenn man mit jemandem spricht, der aus vielleicht einem anderen Kulturkreis kommt, als wenn man mit einer deutschen Person spricht. Ja, also vielleicht sagt mir ein Afrikaner, kann mir vielleicht nicht ein genaues Datum nennen, das heißt aber nicht, dass er lügt, sondern einfach, dass er halt anders denkt.
Ja, und vielleicht auch anders sozial geprägt ist. Zum Beispiel die Asiaten vermeiden ja das Wort Nein. Wenn du einen Japaner oder so fragst, sagt er dir nicht Nein, sondern der sagt Ja und unterschreibt und macht vielleicht noch irgendwie ein verdutztes Gesicht und will ja ausdrücken, dass er nicht zustimmt und sagt aber aus Höflichkeit Ja. Und vielleicht ist das ja mit anderen Kulturen, ich weiß nicht, wie es in Afghanistan so ist, aber vielleicht sind ja auch Besonderheiten, die wir in Europa erst kennenlernen müssen, diejenigen, die dann das Interview führen, gar nicht richtig deuten und verstehen können.
Oder auch, dass viele Geflüchtete werden halt nicht so detailliert in diesen Ausführungen. Ich meine, das muss man sich vorstellen, das ist eine äußerst stressige Situation. Da sitzt man da wie vor dem Tribunal. Das läuft alles so über ein Dreieck mit dem Übersetzer. Ich habe viele von den Protokollen gelesen und oftmals antworten die halt eben sehr knapp, die Geflüchteten, weil sie irgendwie, ja, und weil sie vielleicht auch nicht aufgefordert werden, detaillierter zu antworten. Und weil sie auch irgendwie nicht wissen, wie wichtig das eigentlich ist.
Ja gut, auch vielleicht verängstigt sind, wenn man sich jetzt in einem Fremdenland zwei Leute gegenüber sieht, wo man weiß, die entscheiden über dein Schicksal.
Ja. Also an sich ist dieses Interview, finde ich, vom Prinzip her eine gute Sache, weil eigentlich versucht man sich jeden einzelnen Fall anzuhören. Jeder kann sagen, kann seine Beweise vorbringen, aber die Umsetzung, die funktioniert halt einfach nicht. Ja? Also ich hatte jetzt auch, ich kenne einen Fall, sein Vater wurde von der Taliban entführt. Ja, und das BAMF hat es ihm nicht geglaubt. Ja, wie soll er denn da bitte Nachweise erbringen? Soll er ein Blatt Papier, wo ein Stempel von der Taliban drauf ist? Bescheinigung, wir haben ihren Vater entführt.
Ja. Vielleicht wissen wir irgendwie dazu, was die Menschen, die jetzt in den BAMF, ich meine, wissen, dass die natürlich auch innerhalb von sehr kurzer Zeit auf eine höhere Personalzahl aufgestockt wurden. Das ist mit Sicherheit auch nicht die Vorbildung oder Ausbildung oder Weiterbildung machbar sein konnte, wie das dann wünschenswert wäre. Aber die Menschen, die heute diese Interviews führen, sind das jetzt Leute, die angelernt sind aus der Straße nach dem Motto, wir brauchen jemanden, die Interviews machen, oder haben die schon irgendeine Vorqualifikation? Wer macht denn diese Interviews? Gerade das Thema Hintergrund, aus welchem kulturellen Kreisen und vielleicht auch sprachlich und überhaupt, also zumindest eine Welt, irgendwo Kenntnis müssten diejenigen ja schon haben. Haben die das? Was machen? Was sind das für Leute, die dann die Interviews führen? Ist da was bekannt? Oder sind das wirklich Menschen, die einfach 10 Jahre vorher, was weiß ich, in der Finanzbehörde gesessen sind und Akten geordnet oder Steuererklärung bearbeitet haben, die also auch Beamten sind?
Beamte.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich habe auch mal einen Brief gelesen von einer Person, die diese Ausbildung gemacht hat beim BAMF und die dann gesagt hat, nein, ich kann es nicht machen auf dieser Grundlage. Es ist einfach zu wenig, was wir da lernen. Und das geht so eigentlich nicht. Es war natürlich der Situation geschuldet, dass auf einmal sehr, sehr viele Leute kamen und dann brauchte man auch viele Leute. Aber der Weg war auf jeden Fall nicht der richtige. Also ich meine, das größte Negativbeispiel ist ja diese Geschichte mit dem Franjo A., der dann als Geflüchteter durchging und das ist eigentlich.
Das ist der Deutsche, muss man dazu sagen, wer es nicht weiß, der so bei der Bundeswehr war, sich als Syrer, glaube ich, ausgegeben hat und anerkannt wurde als Flüchtling.
Also meine Eltern haben mir mal erzählt, dass ein Freund von ihnen, der eben jahrelang als Beamter irgendwo gearbeitet hat, auch einen Anruf bekommen hat vom BAMF, wo sie ihn gefragt haben, ob er das nicht machen möchte, weil er doch Beamter war. Hatte keine sozialpädagogische, psychologische oder sonst was Ausbildung, aber war halt Beamter und deswegen wurde er gefragt.
Ja, und weil du gerade die psychologische Ausbildung nochmal angesprochen hast, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil viele Geflüchtete Traumata mit sich führen und unter posttraumatischen Belastungsstörungen auch leiden. Und das bedeutet natürlich auch in der Anhörung, dass sie diesen Punkt, der eigentlich das Trauma ausgelöst hat, also die wollen sich dem auch nicht annähern, also können das auch gar nicht psychisch. Und dass natürlich die psychologische Betreuung hier vor Ort eigentlich auch noch optimiert werden müsste, obwohl wir natürlich in Ulm das große Glück haben, dass wir das Behandlungszentrum für Folteropfer hier haben, aber die Wartelisten sind so lang, dass es ein Geflüchteter kaum die Möglichkeit hat, da eben einen Termin zu bekommen, jedenfalls nicht kurzfristig, also da sind Wartezeiten 3/4 Jahr bis 1 Jahr, also es ist die Norm und dass dann auch schon einige Geflüchtete eben, das sucht sich ja dann manchmal andere Wege, körperliche Wege und was auch immer, dadurch hier ziemlich schwer erkrankt sind.
Ich würde gerne nochmal auf die Sache mit Duldung und so weiter zurückkommen. Was ich ganz prekär finde, ist, wie damit im Moment umgegangen wird, dass manche Leute in so einer Sackgasse eben landen. Also gerade viele Afrikaner und teilweise auch Afghanen, wenn man eben in dieser Duldung ist, wird man dazu aufgefordert, diesen Pass zu beschaffen. Natürlich machen das zum Beispiel Leute aus Afrika dann nicht, weil mit dem Pass können sie abgeschoben werden. Dann kann es aber sein, dass man eben ein Arbeitsverbot bekommt, wenn man lang dieser Passbeschaffung nicht nachkommt. Das heißt, die Leute sitzen dann hier, möchten gerne arbeiten, können nicht abgeschoben werden, weil sie keinen Pass haben und dürfen auch nicht mehr arbeiten. Das heißt, die sitzen dann also tatsächlich hier und machen nichts. Gar nichts. Sitzen da und werden von uns Steuerzahlern unterstützt und können nicht mehr vor und nicht mehr zurück.
Würden es aber gerne tun.
Ja. Und das finde ich so ironisch, da muss ich doch irgendwas verändern. Ja? Oder jemand, der eine Ausbildung machen möchte und er darf es nicht. Also.
Ja, und auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass wir in bestimmten Berufen Mangel haben, dass wir sogar, glaube ich, nicht richtig. Mehr alle Ausbildungsstellen besetzen können, wenn ich das richtig weiß. Und auf absehbare Zeit mit bestimmten Berufen auch wirklich eigentlich Zuwanderungsbedarf hätten oder beziehungsweise Not haben.
Und viele Unternehmen frustriert das natürlich auch oder verunsichert das auch, diese rechtliche unsichere Lage. Es ist ja auch so, dass wenn man eine Ausbildung anfangen möchte, dass man dann für diese Ausbildungsduldung eben auch seinen Pass beschaffen muss. Also da brauchen sie auch Unterlagen, die irgendwie die Identität nachweisen. Wenn sie das nicht können, dann bekommen sie diese Ausbildungsduldung nicht und können auch die Ausbildung nicht machen. Nochmal sowas, also auch wieder jemand aus Gambia, die haben hier, glaube ich, gar keine Botschaft in Deutschland. Die kommen fast gar nicht an irgendwelche Unterlagen und können dann aus dem Grund eine Ausbildung nicht machen. Also sie möchten gerne, sind vermutlich auch qualifiziert dazu. Der Betrieb möchte gerne, aber es geht nicht, weil sie keinen mehr im Heimatland haben, der ihnen irgendwie ihre Geburtsurkunde zuschicken kann.
Das heißt, letztendlich sind unsere Strukturen, unsere behördlichen und unsere organisatorischen Rahmenbedingungen nicht eigentlich auf die Situation hin zugeschnitten oder angepasst. Eigentlich besteht da ein dringender Handlungsbedarf. Ja. Das heißt, man konfrontiert die Leute eigentlich mit zum Teil unlösbaren Vorgaben. Ja, dann versuchen sie sich irgendwie an der Stelle auch mit Hilfe von hiesigen Unterstützern zu bewegen und das zu beschaffen, aber dann knallt es an irgendeiner anderen Stelle wieder. Das heißt, die Rahmenbedingungen sind eigentlich nicht so, wie sie sein müssten. Das heißt, eigentlich würde behördlicher oder politischer Seite hier eigentlich dringender Handlungsbedarf bestehen, oder?
Auf jeden Fall, ja. Aber man hat das Gefühl, das wird gerade eher noch schlimmer, noch stärker. Mhm. Also gerade in Bayern haben wir immer mehr das Gefühl, dass da auch fast irgendwie drauf gewartet wird, dass die Leute ihre Pässe nicht beschaffen können, so dass man ihnen irgendwie das bloß nicht möglich machen kann. Also das ist jetzt ein böser Vorwurf von mir, das weiß ich. Das ist vielleicht ein bisschen provozierend gesagt, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass man gar nicht möchte, dass sich die Leute integrieren.
Ja, also ich meine, im letzten Jahr war ja das erste große Beispiel, was dann durch die Presse ging, war ja der Puja, ne?
Ja.
Der aber absolut hier integriert war, der der eine medizinische Ausbildung im Heimatland hatte, hier unbedingt in die Altenpflege rein wollte, was eigentlich was ist, was wir unbedingt suchen. Dann hat er, da er auch Sänger, Schauspieler ist, an verschiedenen Theaterprojekten mitgemacht. Dann hat er von der IG Metall in Frankfurt ein Angebot bekommen, dort als Dolmetscher zu arbeiten. Er durfte nicht arbeiten. Also hat er gesagt, ich mache die Arbeit, aber ich mache sie ehrenamtlich. Also er hat voll gearbeitet, aber das Ganze ehrenamtlich. Und trotzdem ist er erstmal abgeschoben worden. Und ich meine, da war es dann wirklich die Solidarität von Theatermachern, die gesagt haben, wir machen ihm jetzt wieder ein Angebot, dass er wieder zurückkommen kann, also eine Arbeit, die er hat, und einen Vertrag, wenn er zurückkommt. Und das ist eigentlich unfassbar. Und ich meine, er ist eben ein Beispiel, was durch die Presse gegangen ist. Aber da gibt es eben sehr, sehr viele Beispiele. Dieses Beispiel ist nur exemplarisch. Ja?
Ja.
Aber man könnte da noch ganz, ganz viele Beispiele bringen, die ebenso gelaufen sind.
Richtig. Ich war vor ein paar Monaten auf einem Geburtstag, auch von einem Afghanen. Und das hat mich sehr irgendwie schockiert. Da waren, ich glaube, 12 Afghanen und 10 davon hatten diese Ablehnung. Alle 12 super Deutsch gesprochen, schon irgendwie 2 Jahre hier. Viele haben gearbeitet, manche waren auf dem Weg in die Ausbildung. Also alle mega motiviert, irgendwie was zu tun. 10 davon hatten diese Ablehnung und waren alle verängstigt, gestresst. Irgendwie haben keine Zukunft für sich gesehen, weil sie da irgendwie so in der Luft hängen. Vielleicht kannst du auch noch erzählen, was mit den Afghanen, die dann nach Frankreich gehen, dass da jetzt so viele gehen.
Ja, also viele Afghanen, die hier Ablehnung bekommen, also die gehen nach Frankreich, weil die haben keine Chance mehr in Deutschland. Und also viele Freunde von mir auch nach Frankreich gegangen. Also die haben zweite Ablehnung bekommen und die zentrale Auslandsbehörde wollten von ihnen eine Taske
und Geburtsurkunde.
Geburtsurkunde, ja. Und einen Pass. Und die konnten nicht das schaffen. Also zum Beispiel mein Freund, ein Freund von mir, der ist von Iran gekommen und der hat niemanden in Afghanistan und er kennt niemanden in Afghanistan und die wollen jetzt von ihm eine Geburtsurkunde und er weiß nicht, was er tun soll. Und das ist deswegen viele gehen nach Frankreich und
das muss man sich auch mal vorstellen, da forciert man irgendwie, also man möchte ja die Identität von allen wissen, auch von den Leuten, die in Deutschland sind, wissen, aber forciert irgendwie gleichzeitig, dass die Leute illegale, weil das ist ja dann illegale Grenzübertritte in Kauf nehmen und irgendwie so eine Masse in Europa rumfährt von einem Ort zum anderen. Ja, also man schafft da irgendwie die Grundlage für eine illegale Wanderung durch Europa.
Wie ist denn das überhaupt? Frankreich nimmt ja weniger Flüchtlinge, weil Frankreich nimmt grundsätzlich, glaube ich, Flüchtlinge auf. Oder wie ist denn die Situation?
Also, wir wissen es auch nicht genau. Es eigentlich geht es nicht, dass sie in einem anderen Land überhaupt einen Asylantrag stellen. Eigentlich ist es nicht möglich. Genau. Aber da natürlich auch dort die Strukturen sicherlich chaotisch sind, werden die das vermutlich da auch machen. Also ich habe da jetzt Gerüchte gehört, dass man da dort Aufenthaltserlaubnisse für 5 Jahre bekommt. Das glaube ich nicht, dass das stimmt. Aber natürlich zieht es die Leute an, überhaupt dieses Gerücht. Und was dann auch ganz tragisch war, jemand aus Bassiers Unterkunft, das ging auch durch die Zeitung, hat sich dann dort in Frankreich auch das Leben genommen.
Also auf jeden Fall sind Menschen, die dann aus der Not hier Deutschland irgendwo auf illegalen Wege verlassen haben und dann weiß man nicht, ich habe das auch schon irgendwo gehört, dass vor allem einige junge Menschen irgendwo verschwunden sind, auch aus Unterkünften, wo man nicht weiß, wo sie abgeblieben sind. Sind es dann möglicherweise auch solche Fälle, die dann aus Sorge dann irgendwo irgendwo abgetaucht sind und dann irgendwo.
Ja, ich meine, die haben alle eine Wahnsinnsangst. Man muss sich diese Abschiebeprozedur so vorstellen. Da kommt wirklich dann nachts einer rein, also meistens machen sie es nachts, weil da trifft man halt die Leute an und nimmt einen halt einfach mit, da hat man keine Zeit mehr, sein Zeug zu packen, sondern da wird nachts an die Tür geklopft, zack, raus und abschiebehaft.
Man darf nicht sein Zeug packen?
Ja, ich glaube, man hat eine halbe Stunde oder so Zeit, aber ich habe auch schon von Fällen gehört, die von der Straße aus abgeschoben worden sind, ohne irgendwie noch nach Hause zu können.
Weil du es gerade sagst, ich glaube in Bayern, oder wo war das? Doch in Bayern, wo dann, ich glaube ein Mädchen war das aus der Schule?
Ein Junge aus
der Schule gar geholt wurde, vom Unterricht weg?
Ja, also wir waren auch dann bei der Ausländerbehörde. Mhm. In der Ausländerbehörde ist es sowieso immer, die wollen immer, dass man freiwillige Ausreise macht. Mhm. Also wir kamen an, da stehen schon so große Schilder, freiwillige Ausreise, schnell, direkt, einfach oder so. Ja, und er lacht schon. Und dann sagen sie das eben auch ganz oft, ja, diese freiwillige Ausreise und könnten Sie sich das vorstellen? Und der Bassi hat dann gesagt, ja, also das ist Selbstmord, wenn ich zurückgehe, warum sollte ich das machen? Mhm. Und dann haben wir eben gefragt, wie das aussieht. Er möchte ja seinen Hauptschulabschluss fertig machen. Wenn er jetzt aber abgeschoben wird, kann er ja auch in der Schule abgeschoben werden. Sagt sie ganz kalt, ja, die Schule ist kein rechtsfreier Raum.
Das heißt, es wurde nicht mal toleriert oder nicht mal diesem Umstand, genau wie diesem anderen Fall, der in Bayern passiert ist, dass jemand vielleicht, der jetzt seine Schule abschließt, auch in einem Heimatland bessere Chancenperspektive hätte. Das heißt, der würde im Prinzip, die Zeit wäre verloren. Wenn es blöd läuft, du machst 2 Jahre von 3 vielleicht Schulen und dann wirst du da abgeschoben. Dann die 2 Jahre sind quasi für die Katz, weil du hast ja keinen Abschluss, keine Qualifikation, kein Zertifikat.
Ja.
Wem ist damit geholfen? Noch eigentlich niemand. Nicht dem Heimatland, ist es nicht dem Betroffenen und nicht dem Land, das Mittel investiert hat und ihn in der Schule ausgebildet hat. Also insofern ist das eine fatale Situation dann.
Willkürlich, ganz willkürlich. Und dass es sich aber lohnt zu klagen, das hat ein anderes Beispiel gezeigt, das ist auch durch die Presse gegangen, wo ein Geflüchteter aus Afghanistan zurückgeholt werden musste, weil das Verfahren Mängel hatte und nicht so abgeschlossen werden konnte, wie es am Ende abgeschlossen wurde. Und ja, also es lohnt sich. Man sollte auf alle Fälle alles, was es an Rechtsmitteln gibt, auch ausschöpfen. Mhm. Das ist ganz wichtig.
Dennoch, irgendwie für mich ergibt sich aus allem, was ich höre, immer wieder jetzt eigentlich die Erkenntnis, dass wir auf diese Situation, dass unser Rechtssystem nicht wirklich unter Behörden sowieso gar nicht eingestellt waren und sind und eigentlich ein Handlungsbedarf besteht, dass man eigentlich vielleicht eine Gesetzesgrundlage, vielleicht mit dem Einwanderungsgesetz schaffen müsste, dass eben diesen Gegebenheiten dann auch Rechnung trägt und zumindest einmal den Menschen, die in Ausbildung sind oder die in irgendeiner Weise sich integrieren, irgendwie eine Perspektive bietet. Und da scheint es ja heute wirklich absolut Brachland zu geben oder eben keine Basis zu geben. Ist das eigentlich so die Erkenntnis, dass man sagt, Leute, hier An der Stelle besteht ein dringender Handlungsbedarf. Das ist nicht sachgerecht und ist mit Sicherheit auch nicht von denjenigen, die irgendwann mal Gesetze gemacht haben, so gedacht worden, sondern hier bestimmt, ist ein bestimmtes Recht, das aber nicht auf die Notwendigkeiten der heutigen Zeit adaptiert ist,
oder? Naja, eigentlich ist das insofern ja fast ein Rechtsbruch, weil unser Asylgesetz, was wir haben, ja auf Afghanistan überhaupt nicht angewandt wird.
Ja, ja.
Weil in Afghanistan ist Krieg, da gibt es Bürgerkriege und dann einfach zu sagen, ja, es gibt ja in Afghanistan auch Flecken, wo im Moment nicht gekämpft wird, ja, vielleicht wird morgen dort gekämpft. Also da wird einfach das Gesetz, was wir haben, wird nicht ausgeschöpft, sondern das wird immer weiter ausgehöhlt, um die Leute aus dem Land rauszukriegen. Ein Einwanderungsgesetz ist für die, also ich mag den Begriff überhaupt nicht, für die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge, ja, das einzige, die einzige Möglichkeit. Aber wenn ich die Geflüchteten aus Afrika sehe, ich meine, da gibt es, wenn ich mir vorstelle, da gibt es ja schon alleine um Wasser gibt es Kämpfe zwischen den verschiedenen Volksgruppen. Und dazu sagen, ja, die kommen ja eigentlich aus einem sicheren Land, das stimmt einfach so auch nicht. Da wird den Leuten auch irgendwo, werden einfach die Verhältnisse falsch dargestellt.
Mhm. Gerade dieser Punkt, den du ansprichst, der natürlich sehr offene Diskussion ist, die Unterstellung, dass jemand aus wirtschaftlichen Motiven kommt, gar nicht aus der Not, ist wahrscheinlich auch ein Punkt, dass eben viele zögern, weil man unterstellt, ich meine, man hört sowas immer wieder, dass man sagt, ein Großteil der Menschen, die kommen nur aus wirtschaftlichen Motiven. Ja. Mhm. Gibt es überhaupt Bereiche, oder würdest du zumindest für bestimmte Länder oder wir kommen ja aus verschiedensten Ländern auch sagen, ja, das sind vielleicht überwiegend wirtschaftliche Motive, aber andere Länder, eben wie gerade Syrien, Afghanistan liegt auf der Hand, dass es dort wirklich die 90-100% eigentlich dann der Krieg und die wirklich die existenziellen Sorgen sind. Aber würdest du auch sagen, zugestehen, es gibt bestimmte Länder, wo Menschen kommen, wo es vielleicht unkritischer ist, die wirklich auch aus sozialen oder aus nicht aus sozialen, aus wirtschaftlichen Gründen irgendwo fliehen?
Oder das ist erstmal die Frage, wo fängt das an, diese wirtschaftlichen Gründe? Und auf der anderen Seite auch haben wir ja auch die Einzelfallprüfung im Gesetz drin. Und gerade auch aus Ländern, die eigentlich als sogenannte sichere Länder eingestuft sind, kommen manchmal Menschen auch, weil sie eben aufgrund ihrer sexuellen Identität verfolgt werden. Oder zum Beispiel aus Afrika Frauen wegen Beschneidungen. Also da hatten wir auch zum Beispiel einen Fall.
Ja.
Und da hat sich das die Frau eben nicht getraut, während des Interviews ihre wirklichen Gründe zu nennen. Ja. Das kam dann hinterher raus und dann musste das eben nochmal aufgerollt werden, weil sie dann irgendwann mal gesagt hat, wenn ich in das eine Land gehe, da werde ich von der Familie meines Mannes umgebracht. Mhm. Und wenn ich in das andere Land zurückgehe, dann werde ich beschnitten. Also, ich meine, triftigere Gründe kann es ja wirklich kaum geben. Und da muss man sich wirklich, also wie gesagt, jeden Fall ganz genau angucken. Und gerade dieser Ausdruck Wirtschaftsflüchtlinge, das springt einfach zu kurz.
Genau, wollte ich gerade sagen. Essenz ist an der Stelle keine solchen pauschalen Vorurteile, auch nicht global Länder irgendwo in eine Klasse einordnen. Genau. Schicksale sind individuell, deshalb eine individuelle Einzelfallprüfung und das mit qualifizierten Menschen, die in der Lage sind, auch wirklich hinter die Kulissen vielleicht zu schauen.
Richtig. Und ganz ehrlich, also klar, wir können nicht alle Menschen der Welt in Deutschland aufnehmen, auf gar keinen Fall. Aber wenn man mit den Menschen spricht, dann versteht man auch, warum sie gegangen sind. Auch die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge. Also ich meine, wenn in meinem Land 50%ige Arbeitslosigkeit ist und ich nicht weiß, wie ich morgen meine Familie durchbringe, ja, Entschuldigung, dann würde ich auch gehen.
Wir hatten ja kürzlich auch hier so ein Thema ein bisschen, da gibt es ja auch dann, oder anders gesagt, es sind ja viele Länder, die letztendlich darunter leiden, dass sie unter den wirtschaftlichen, dass sie, sagen wir mal, von Europäern irgendwo ausgebeutet wird, die Rahmenbedingungen von Europäern umgeben wird, wo wir profitieren, aber die Menschen letztendlich dann die Grundlage, die Lebensgrundlage entzogen irgendwie bekommen haben. Das heißt, wo man ja auch diskutiert und sagt, müsste man dann nicht in den Ländern vor Ort irgendwas tun. Also insofern Wirtschaftsflüchtlinge vielleicht schon, aber warum? Deshalb, weil wir Europäer vielleicht dort mit unseren Maßnahmen oder unserem wirtschaftlichen Agieren denen die Grundlage entziehen.
Richtig.
Insofern.
Auf jeden Fall. Und wenn wir Entwicklungshilfe leisten, dann wieder zu dem Punkt Transparenz, dann muss die aber auch so gestaltet sein, dass man wirklich nachvollziehen kann, wo kommt die eigentlich an? Weil Menschen aus Afrika, mit denen man spricht, die sagen auch oft, das kommt überhaupt nicht an bei uns. Das landet irgendwo bei den Stammesoberen oder was auch immer. Und durch die wirklich da sehr, sehr weit verbreitete Korruption versiegt das oft. Und da ist es wirklich notwendig, dass das unabhängige Organisationen machen, die auch wirklich rechenschaftspflichtig sind und ganz genau alles offenlegen, was eigentlich gemacht wurde. Mhm. Und dann ist es ja auch so, durch diesen dass wir eigentlich mehr für Militärausgaben zahlen sollen, jetzt laut Donald Trump, ist eben die Sorge, dass das dann vom Entwicklungshilfeetat dann weggenommen wird, der eh schon eigentlich zu gering ist und dass da eben nochmal was, also ich meine, sagen kann das jeder, schöne Worte machen kann jeder, wir müssen vor Ort helfen. Aber da muss man wirklich auch gucken, wie kann man das am effektivsten gestalten, dass es wirklich bei den Menschen vor Ort ankommt, dass dann am Ende wirklich keiner fliehen muss. Und das erreicht man bestimmt nicht dadurch, wenn Wasser Nestle gehören. Ne?
Oder noch viel einfacher. Die Afrikaner zum Beispiel hier warten im Durchschnitt 2 Jahre auf ihr Asylverfahren, also bis sie überhaupt einen Termin für dieses Interview bekommen.
Also das beim BANF, das
Richtig.
Interview.
Mhm. In dieser Zeit könnte man sie durch Sprachkurse, durch Fortbildungen, durch möglicherweise den Beginn einer Ausbildung, die sie dann machen können, sofort weiterbilden, dass sie nachher auch einen größeren Nutzen für ihr Land haben, dass wenn sie dann tatsächlich gehen müssen, was ja auch einige müssen, was auch in Ordnung ist, dass sie dann auch tatsächlich zu Hause was leisten können.
Das ist auch Entwicklungshilfe in dem
Richtig.
Sinne.
Und zum Beispiel die Deutschkurse hier in Ulm werden dankenswerterweise, können hier alle einen Deutschkurs besuchen, auch wenn sie nicht anerkannt sind, aber das ist lang nicht in allen Städten so. Mhm. Also das kann natürlich sein, dass ein Afrikaner, der nicht anerkannt ist, in irgendeiner Stadt in Deutschland 2 Jahre rumsitzt und nichts macht.
Mhm. Und dann muss man sich natürlich auch genau angucken, was er in der Lage ist zu leisten im Deutschkurs, ja. Weil wir haben einige Afrikaner, die haben 1 Jahr die Schule besucht zu Hause. Mhm. Ja. Und die haben natürlich ganz große Schwierigkeiten, dem Unterricht zu folgen. Und da sie mentalitätsmäßig ganz einfach da gelernt haben, ich muss diese Probleme mit mir selbst abmachen, kommen sie dann oft nicht mehr zur Schule und sagen, ich schaff's ja eh nicht, sondern da müssen die einfach auch abgeholt werden, dass ich da wirklich, ja, dass sie auch die Möglichkeit haben, das für sich sinnbringend abzuschließen.
Mhm. Ja, um vielleicht den Bogen wieder ein bisschen.
Ja, wir haben noch 4,5 Minuten.
Genau. Ja. Also, wir finden das als Organisation, wir begleiten die jungen Männer, junge Menschen jeden Tag. Wir sehen, dass viele, viele, also eigentlich die meisten, die ich kenne, sehr integrationswillig sind, sehr motiviert sind, Spracherlerner jetzt innerhalb von 2 Jahren echt mega gut schon gelernt haben. Auch der Freundeskreis Asyl in Elchingen begleitet ganz, ganz viele Afghanen und es ist einfach frustrierend. Es ist einfach frustrierend zu sehen, dass die Leute irgendwie in einer Sackgasse landen oder wieder weiterziehen müssen, obwohl sie jetzt hier sich so fortgebildet haben. Und es ist einfach traurig, dass man den Menschen keine Chance gibt. Und hier haben wir jetzt einen jungen Mann sitzen, um den wir jetzt eigentlich bangen müssen und wir nicht genau wissen, was unser nächster Schritt ist. Wir werden jetzt noch versuchen, einen Härtefall für ihn zu beantragen und keine Ahnung. Aber es kann einfach sein, dass der die Ausbildung, die er so gerne machen möchte, nicht machen kann und dann hier zur Untätigkeit verdammt ist. Mhm. Und das ist einfach irgendwie nichts.
Wie ist das eigentlich mit Petitionen Bundestag? Irgendwie in der Richtung irgendwas tun?
Das ja, ist, dass es auch durch ist, das muss ja erstmal, das hat dann eine gewisse Laufzeit, eine Petition. Und zum anderen ist die Frage, wann sich der Petitionsausschuss damit befasst. Und das kann dann schon wieder zu spät sein. Ich meine, ja, natürlich kann man eine
machen. Hat es keinerlei aufschiebende Wirkung, wenn ein Prozess im Prinzip oder ein Thema umlaufen ist? Gar nicht.
Keine
Aufschiebung. Das heißt, dann bist du im Prinzip einer Willkür ausgeliefert. Oh, ja. Wir tagen heute, tagen morgen. Hast du Glück? Morgen. Ja. Hast du Pech? 2 Wochen, schon zu spät.
Das war ja im Fall Puja halt auch so, dass die Härtefallkommission getagt hat, nachdem sein Abschiebetermin eigentlich war. Also das kann sich wirklich da überschneiden. Und die Beobachtungen, die du gerade genannt hast, die machen wir eben auch, weil der Flüchtlingsrat hat ja in Mehringer Weg ein Büro und es ist eigentlich so, dass das jeden Tag wirklich voll ist. Und das sind auch keine kleinen Probleme, die da kommen, sondern das sind wirklich, bei jedem sind das massive Probleme, massive Fälle, die da bearbeitet werden müssen. Und im Mehringer Weg arbeiten ja auch Sozialarbeiter. Es ist Gott sei Dank, dass jetzt wieder ein paar mehr da arbeiten. Die sind absolut nicht in der Lage, das alles zu schaffen, was als Arbeitspensum auf sie zukommt. Also das heißt, die sind auf die Ehrenamtlichen auch angewiesen und dass es da oft ganz einfach von der Arbeitsbelastung auch weit über das Ehrenamt hinausgeht. Aber es ist einfach Arbeit, die getan werden muss.
Aber vielleicht sollte man an der Stelle auch mal den ehrenamtlichen Elender, so wie dir zum Beispiel, dann auch, wir fahren dir auch mal ganz, ganz herzlichen Dank, würde ich mal sagen, für euer Engagement. Ich weiß, wir haben ja auch eine Plattform darüber gesprochen, ich weiß, wie viel Engagement ihr da einbringt und ich denke, das ist ein Punkt, den man auch mal wirklich herausstreichen muss. Da tut ihr wirklich, also, ja.
Aber es wird uns halt nicht einfach gemacht.
Ja. Also
man hat das Gefühl, man kämpft auf jeder Ebene irgendwie gegen behördliche oder politische Strukturen. Und das ist so zermürbend.
Ja. Wünschen wir uns für das Jahr 2018, dass wir irgendwas bewegen können, dass vielleicht die Politik in irgendeiner Weise dort irgendwas findet. Und basieren natürlich, dir drücken wir ganz arg die Daumen.
Er sollte vielleicht auch die letzten Worte haben.
Ich wollte das gerade vorschlagen. Wir haben nämlich nur noch 50 Sekunden. Basier, die letzten Worte, die lassen wir dir.
Also herzlichen Dank von Ihnen und Frau Eva und auch Elena. Also vielen Dank für die Frauenkreis Asyl Eichingen und auch Menschlichkeit Ulm. Die helfen immer uns und Afghanen, egal Afghanen oder Afrikanen. Die sind ganz nett und ja, und auch
ja. Basir, dir alles Gute. Wir bedanken uns fürs Zuhören. In 18 Sekunden geht es weiter mit der Plattform, dem Thema. Auf jeden Fall, mein Name ist Michael Trost. Meine Studiogäste waren.
Sagt mal schnell, oder?
Ciao.
Dann Basir.
Basir. Also, ja. Tschüss.
Ja.
Und Eva. Wir sagen genau. Tschüss. Wir müssen raus. Danke.